Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Oft wird eine Hüpfburg aufgebaut. Es gibt Kinderschminken, jede Menge Süßigkeiten. In Thüringen, da ist er sogar ein Feiertag, der Weltkindertag am 20. September. Der wird in vielen Ländern mittlerweile gefeiert. Aber das ist nicht nur ein Tag, an dem man Kinder mit möglichst vielen Süßigkeiten vollstopfen sollte. Es ist auch ein Tag, um daran zu erinnern, dass mit Kindern nicht immer gut umgegangen wird und wurde. Wir wollen in dieser eine Stunde History einen Fokus legen auf die Kinder indigener Völker. Um die sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele Skandale bekannt geworden. Die bekanntesten Fälle kommen wohl aus Kanada, wo indigene Kinder ihren Eltern weggenommen wurden und in Heime gesteckt, um ihnen das Indigene auszutreiben. So grausam, dass viele von ihnen das gar nicht überlebt haben. Diesen Skandal wollen wir uns ansehen und auch, wie heute in Kanada damit umgegangen wird. Dafür wollen wir aber erstmal grundsätzlich gucken, wie das damals war, als die Europäer sich aufmachten, andere Kontinente zu entdecken und dort feststellten, ach wie blöd, hier leben ja schon andere.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Bevor wir loslegen, gibt es noch einen Hinweis, denn wir sind unterwegs.
Ja, und zwar dieses Mal in Nürnberg am 13. Oktober im Löwensaal.
Da sprechen wir über den sogenannten Hitlerputsch, also den gescheiterten Putsch der NSDAP 1923, vor 100 Jahren.
Genau. Und Tickets kann man dafür kaufen im BR Podcast Festival im Netz. Wir freuen uns auf euch. Das wird bestimmt ein wunderbarer Abend.
Genau. So, jetzt gehen wir aber sehr viel weiter zurück in die Kolonialzeit nämlich. Das passte den weißen Europäern natürlich nicht besonders, dass sie nicht die einzigen waren dort, wo sie gelandet sind. Wie war denn das Verhältnis der Weißen zu den Angehörigen der indigenen Bevölkerungen in den Ländern, die kolonialisiert wurden?
Wenn ich jetzt sagen würde, schlecht, dann ist das sehr, sehr, sehr verharmlosend. Das war von vollkommenem Unverständnis gekennzeichnet. In den Augen der Eroberer, sage ich jetzt mal, waren das wilde, ungebildete Menschen mit merkwürdigen Lebensweisen und Vorstellungen. Und deshalb waren natürlich Konflikte vorprogrammiert. Es gab regelrechte Kriege. Einen will ich hier nennen, den Völkermord an Herero und Nama am Beginn des 20. Jahrhunderts in Afrika. Die Weißen fühlten sich in dieser Zeit den People of Color gegenüber als besser. Es gab den Gegenbegriff Herren Menschen gegen Untermenschen bei den Nazis. Diese Gesellschaften wurden von den Kolonialisten als herrenlos bezeichnet. Deshalb konnte man sie auch vernichten, jedenfalls nach Lesart der Kolonisten.
Ja, also Kriege, Konflikte überall. Um was ging es denn da genau, abgesehen jetzt natürlich von dieser grundsätzlichen Haltung der Menschen, die eingefallen sind?
Der erste und vermutlich auch der wichtigste Konflikt, das war Land. Die Eroberer wollten siedeln, sie wollten Bodenschätze abbauen, sie wollten einfach Macht darüber ausüben. Und damit aber zerstörten sie eben auch die Grundlage der Gemeinschaften indigener Völker. Bei denen war Land nämlich Gemeineigentum, es war unveräußerlich. Und man hat sich nur Nutzungs- und Durchquerungsrechte gegeben, damit eben jeder was damit anfangen konnte. Bei den Kolonialländern aber gab es Privateigentum am Land. Es gab die privatrechtliche Verwertung von Bodenschätzen. Und die meisten Völker, und damit ist der Konflikt klar, leben eben in Gebieten mit vielen lukrativen Bodenschätzen. Ergo, es gab massive Konflikte.
Also, aber es ging ja den indigenen Völkern oder den First Nations in Kanada heute und seit vielen Jahren aber auch ja, aber nicht nur um das Land, sondern es ging ja vor allem auch um ihre Kultur und es ging auch um ihren völkerrechtlichen Status, ne?
Unbedingt. Und das beklagen sie heute auch noch, dass nämlich ihre Kultur assimiliert wird und damit wird sie auch ein Stück weit zerstört, dass ihre traditionelle Sprache verdrängt wird. Es sind schon sehr viele Sprachen ausgestorben und die Indigenen beklagen, es gäbe eben keinen völkerrechtlichen Status für sie. Der nämlich würde bedeuten, dass sie Selbstbestimmungsrechte haben und die Verfügungsgewalt über ihre Bodenschätze. Und das wiederum würde Unternehmen stoppen, die beispielsweise in Brasilien den Wald roden, die Lithium gewinnen in Südamerika, in Argentinien, Chile und Bolivien. Dort verdunstet das Wasser, es trocknen die Böden aus, es verdurstet das Vieh und damit ist die Lebensgrundlage für Indigene zerstört. Alles nur, damit wir E-Autos fahren, Handys und Computer nutzen können.
Ja, und damit aber auch nicht genug. In den vergangenen Jahren, da sind vor allem aus Kanada Fälle bekannt geworden, die noch weit über das hinausging, was wir gerade gehört haben. In kanadischen Internaten, da wurden jahrzehntelang die Kinder Indigener misshandelt und missbraucht von Vertretern der katholischen Kirche mit dem Wissen der kanadischen Regierung in sogenannten Indian Residential Schools.
They were so mean to us. Like if they wanted us to all die, I think.
Williams Lake ist eine kleine Stadt im Westen Kanadas, gut 300 Kilometer nördlich von Vancouver.
But we still lived. I mean, we're still here.
In Williams Lake stand die St. Joseph's Indian Residential School von 1861 bis 1981. Waren hier tausende Kinder indigener Familien im Internat, zwangsweise. Und sie haben dort grausame Dinge erlebt.
We have heard detailed descriptions of how the unwanted babies of certain priests at St. Joseph's were burned in the incinerator.
Heute ist Williams Lake ein Symbol für den Missbrauch, die Folter und den Mord an unzähligen Kindern, die hier und in vielen anderen Schulen in Kanada begangen wurden. Von Mitgliedern der katholischen Kirche, gedeckt von der kanadischen Regierung.
In dieses beklagenswerte, von den damaligen Regierungsbehörden geförderte System waren einige örtliche katholische Einrichtungen mit einbezogen. Dafür bringe ich Beschämung und Schmerz zum Ausdruck und wiederhole gemeinsam mit den Bischöfen dieses Landes meine Bitte um Vergebung für das von vielen Christen an den indigenen Völkern begangene Übel.
Chief Wilton Littlechild, ein Cree, war 6 Jahre alt, als er ins Internat kam. Das Erste, was dem kleinen Jungen genommen wurde, war sein Name.
My name was number 65 for all those years. Just the number, yeah. 65, pick that up, stupid. Or 65, why'd you do that, idiot? Well, I think that's where the trauma begins. Not just the physical abuse, psychological abuse, spiritual abuse, and worst of all, sexual abuse. I think that's where my anger began as a young boy.
Seine Eltern hatten keine Wahl. Sie mussten ihren Sohn ins Internat geben. Wer sich weigerte, dem drohte Gefängnis. Das Motto hieß:
Kill the Indian in the child.
Die indigene Bevölkerung sollte zivilisiert werden, so nannten es die Offiziellen. Das Ziel war es, die Familien aufzulösen, die Sprache und Traditionen zu zerstören und so die Ureinwohner zu folgsamen Untertanen zu machen. Und dafür setzte die Regierung bei den Kleinsten an. Die Jüngsten waren gerade mal 3 Jahre alt. Sie mussten die Residential Schools besuchen und waren dort der Willkür ihrer sogenannten Erzieher ausgeliefert.
And you put me under water, slapping me and hitting me, slapping me and hitting me and punching me and holding me under water, pulling my hair. And I thought, God, she's gonna kill me, I'm gonna die, first day of school.
We as little boys, and little girls, we lost our innocence.
They put me in a little dark room like that, and they'd shut the door, and then they'd take off the light. Like I was in jail.
Etwa 150.000 Kinder teilten dieses Schicksal. Sie wurden geschlagen und vergewaltigt. Und mehr als 3.000 starben in diesen Schulen. An Krankheiten, die vernachlässigt wurden, an Mangelernährung, an schlechten hygienischen Zuständen oder an den Folgen ihrer Misshandlungen. Viele der Schulen hatten einen eigenen Friedhof für die Kinder, die nicht überlebten. Und wenn sie starben, wurden ihre Eltern oft noch nicht einmal informiert. Aber auch diejenigen, die überlebten, tragen schwer an den Folgen. Als sie die Schulen verließen, waren sie keine Weißen, aber auch keine Sioux, keine Cree und keine Inuit mehr. Viele von ihnen waren nur noch gebrochene Menschen.
I grew up a very, very mean woman because of all what happened to me.
Die Liste derer, die gewalttätig wurden oder Drogen nahmen, ist lang. Viele hatten Schwierigkeiten, Zuneigung oder sogar Liebe zu zeigen und sie vernachlässigten wiederum ihre eigenen Kinder. Die St. Joseph's Indian Residential School in Williams Lake wurde 1981 geschlossen und der Papst und die Regierung haben sich offiziell für die Vergehen entschuldigt. Die Folgen dieser gewaltsamen Umerziehung werden aber noch lange zu spüren sein.
Martin Krinner war das über das, was den Kindern der Ureinwohner Kanadas jahrzehntelang angetan wurde, von Mitgliedern der katholischen Kirche gedeckt von der kanadischen Regierung. Gerd Braune ist Weltreporter in Kanada, lebt seit vielen Jahren dort und berichtet für viele Zeitungen, auch hier bei uns in Deutschland. Das Thema beschäftigt ihn schon lange. Guten Tag, Herr Braune.
Guten Tag.
Ich fand das natürlich, abgesehen von diesen fürchterlichen Schilderungen, die wir gehört haben, fand ich eine Zahl sehr schockierend, die ich gerade gehört habe, nämlich 1981. Erst da wurde dieses Internat geschlossen und auch erst danach gab es Entschuldigungen vom Papst und der kanadischen Regierung. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Warum so spät erst?
Das ist richtig. Das ist wirklich Zeitgeschichte jetzt. Das ist ganz aktuell. Aber man muss sehen, dass der Beginn der Abwendung von diesem System ist eigentlich in den 1960er, Anfang 1970er Jahre, als man erkannte, welche schrecklichen Folgen dieses System hatte. Und zugleich auch die indianischen Völker, die Ureinwohnervölker Kanadas, das Selbstbewusstsein dieser Völker wieder anstieg und sie sich dafür einsetzten, dass ihre Kultur erhalten bleibt, dass diese Assimilierungspolitik beendet wird. Also es begann eigentlich 1960, 1970 die Abwendung von diesem Prozess, die dann auch zu dramatischen Veränderungen in der Rechtslage in der Verfassung Kanadas führte, mit der Anerkennung der indigenen Völker als Teil Kanadas. Also dieses System, diese Schulen bestanden zwar so lange, in den 60er Jahren wurden sie vom Staat übernommen, die Kirchen wurden rausgedrängt, also sie wurden von dieser Aufgabe entbunden, der Staat hat das übernommen und immer mehr haben auch die indigenen Völker selbst Verantwortung übernommen. Aber es war ein sehr langwieriger Prozess, der damals einsetzte und dass er erst da einsetzte, ist natürlich eine Tragödie.
Sie sagen, der Staat hat übernommen, hat die Kirche sozusagen abgelöst. Aber wie war das denn vorher? Also haben denn die kanadischen Regierungen in all diesen Jahrzehnten zwischen 1861 und 1981 nichts gewusst? Oder haben die Augen zugedrückt? Oder haben die das System der Kirche geschützt?
Man muss dazu zunächst einmal dieses System der Residential Schools verstehen und die dahinterstehende Ideologie. Die First Nations hatten ja mit der Krone, also mit dem kanadischen Staat oder dem britischen Staat, Kanada war ja eine lange Zeit, war das Gebiet des heutigen Kanada Kolonie, das Versprechen der Krone, dass den Kindern Bildung und Schule bereitgestellt wird. Und die First Nations, also Cree, Ojibwe, Blackfoot, die dachten damals natürlich nicht an Residential Schools, sondern an Bildung in Reservationen ganz nah an ihren Gemeinden. Und sie dachten vor allen Dingen nicht daran, dass ihnen die Kinder weggenommen werden. Und die Schulen wurden oftmals sehr weit entfernt von Reservationen eingerichtet, um die Kinder dem Einfluss ihrer Eltern zu entziehen. Über Monate, manchmal Jahre hinweg sahen sie ihre Eltern nicht. Und sie durften ihre Muttersprache nicht sprechen und ihre Kultur und Tradition nicht pflegen. Das waren eben Schulen, die vom Staat eingerichtet, von Kirchen geführt wurde. Und das Ziel war die Assimilierung. Die Assimilierung der Ureinwohnerkinder in diesen von Europäern und den Werten der Europäer geprägten Staat einzugliedern, sie zu christianisieren und aus Sicht der Weißen zu zivilisieren. Und das lief in diesem System. Man wollte wirklich die Kinder rausnehmen aus den Familien. Der damalige erste Premierminister Kanadas hat gesagt, wenn wir sie in den Familien lassen, dann bleiben sie wilde. Sie können zwar schreiben und lesen, aber sie bleiben wilde. Und diese Schulen sollten halt dazu dienen, wirklich die Kinder von ihrer Kultur zu entfernen. Und die Kirchen, waren Vollstrecker dieses Systems. Und es gab Klagen der Kirchen, dass sie nicht ausreichend finanziert wurden. Das gab es auch für die Residential School in Williams Lake. Und es gibt Berichte aus verschiedenen Regionen Kanadas über die schlechte Versorgung der Kinder, über Krankheiten. Und da muss man wirklich sagen, solche Berichte, die vereinzelt auch von Mitarbeitern der Regierung erstellt wurden, liegen vor. Sie wurden aber nicht gehört. Sie wurden in diesem bürokratischen System, das darauf anlegte, die Kinder zu assimilieren, einfach unterdrückt. Ihnen wurde nicht nachgegangen und das führte dann zu diesen schrecklichen Entwicklungen in den Schulen und dem Tod zahlreicher Kinder.
Sie sagen, dass diese Informationen sozusagen den Regierungen schon sehr, sehr lange vorlagen. Da ist nicht drauf reagiert worden. Wie ist es denn heute? Also wie geht denn heute der kanadische Staat mit dem um, was er weiß darüber, was da passiert ist damals?
Oh, das ist natürlich etwas ganz, ganz anderes. Der kanadische Staat und die kanadische Gesellschaft setzt sich sehr intensiv mit diesem Problem auseinander und wird ja auch immer wieder damit konfrontiert, wenn wir dran denken, vor 2-3 Jahren die erste sogenannte Entdeckung von Gräbern, unmarkierter Gräber indigener Kinder. Ich sage sogenannte Entdeckung, weil natürlich in den First Nations, in den betroffenen Gemeinden, wusste man ja, man hatte die Geschichte von Kindern, die nicht wieder zurückkamen. Und man wusste eigentlich, die Kinder starben in den Schulen und man weiß nicht genau, wo sie beigesetzt wurden. Aber der kanadische Staat hat sich dann ab den 70er, 1980er Jahren mit diesem Thema begonnen auseinanderzusetzen und wir hatten 1998 die erste Entschuldigung der kanadischen Regierung und dann 2008 die Entschuldigung von Premierminister Stephen Harper im kanadischen Parlament. Das war schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Es war die seit langem geforderte offizielle Entschuldigung des kanadischen Staates für das Unrecht und das Leid, das den Kindern zugefügt wurde. Es wurde ein Entschädigungsfonds aufgelegt und es gab dann eine Wahrheits- und Versöhnungskommission, die sich an die Arbeit machte, die dann 2015 ihren erschütternden Bericht über das gesamte Ausmaß der Tragödie vorlegte. Also es ist ein Prozess, der in den 1990er Jahren begonnen hat, wirklich das aufzuarbeiten, mit den First Nation dann auch ein Mitspracherecht oder den First Nation die Möglichkeit zu geben, ihre Erfahrungen zu erzählen, diese traumatischen Erfahrungen aufzuarbeiten. Und das begann in den 80er Jahren mit einer ersten großen Kommission, die sich damit befasste und dann später die Versöhnungs- und Wahrheitskommission. Ja. Also es wird sehr, sehr viel gemacht.
Sie haben jetzt von dieser Kommission gesprochen, Sie haben auch von der Entschuldigung gesprochen. Ist die Entschuldigung der Regierung denn von den Indigenen angenommen worden?
Die Entschuldigung ist von den indigenen Völkern angenommen worden. Es ist von den führenden Repräsentanten der indigenen Völker akzeptiert worden. Das kann natürlich nicht für alle gelten. Es gibt sicherlich viele, die auch sagen, das sind hohle Worte. Wir wollen sehen, dass Taten folgen. Sie müssen wissen, wir haben ja hier ungefähr 630, 650 verschiedene First Nations. Da ist das Spektrum der Meinungen auch sehr breit. Aber generell kann man sagen, die Entschuldigung wird von den indigenen Völkern als wichtiger Schritt gesehen, dem nun seit dieser Entschuldigung auch Taten folgen müssen. Das geht natürlich aus Sicht der indigenen Völker zu langsam, mit vielen Hindernissen. Aber ich glaube, Kanada ist auf einem richtigen Weg, auch wenn es langsam geht.
Gerd Braune ist Weltreporter in Kanada. Er lebt seit vielen Jahren in Kanada und beschäftigt sich mit diesem Thema. Herzlichen Dank, Herr Braune.
Bitte, Dankeschön.
Matthias, wenn wir Kanada jetzt mal verlassen und ein bisschen weiter und uns nach Süden orientieren, dann sind wir in den USA und auch da hat es viele Probleme gegeben zwischen den Weißen und den Indigenen.
Es hat sehr viele Probleme gegeben, das stimmt. In Europa hießen die Indigenen lange Zeit Indianer. Das kam daher, dass Kolumbus 1492 erst meinte, er hätte Indien entdeckt und die dort lebenden Menschen nannte er dann sozusagen logischerweise Indianer. Daher kommt dieses Wort. Inzwischen heißt es mehrheitlich Angehörige indigener Völker. Aber es gibt in den Vereinigten Staaten von Amerika auch die amerikanische Indianerbewegung beziehungsweise das American Indian Movement als Selbstbezeichnung. Mit der Entdeckung des Kontinents 1492 gab es die Eroberung und die Besiedlung und dann gab es Heroisierungen, beispielsweise durch Karl May und andere. Aber das entspricht nicht der Realität und es entsprach nie der Realität.
Ja, die sieht nämlich ganz, ganz anders aus. Viele Indigene in den USA, die leben heute in Reservaten, die ihnen von den amerikanischen Bundesstaaten zugewiesen wurden. Haben denn die Indigenen diesem Prozedere zugestimmt?
Naja, sie haben dem Prozedere zugestimmt, aber was sollten sie auch machen? Eine Alternative gab es ja nicht. Ab 1871, da verhandelte die jeweilige US-Regierung nicht mal mehr mit den Stämmen, sondern es entstanden sogenannte Erlassreservate mit der vollständigen Verfügungsgewalt für die Regierung. Wikipedia zählt heute hunderte solcher Reservate, teilweise durch Verträge, teilweise durch Landtausch zustande gekommen. Und meist liegen diese Reservate auch nicht mal mehr auf dem ehemaligen Stammesgebiet, sondern allenfalls nur mit einem kleinen Teil davon. Fast alle Reservate sind sehr klein und das schränkt das Leben und die Möglichkeiten der Bewohner dieser Reservate natürlich erheblich ein.
Ja, wie es da genau drin aussieht in diesen Reservaten, wie die Lebensbedingungen dort sind und überhaupt wie die Lebensbedingungen sind für Indigene in den USA, darüber will ich reden mit Doris Simon. Sie ist Deutschlandfunk-Korrespondentin in den USA. Hallo Doris.
Hallo Steffi.
Wie viele indigene Völker gibt es in den USA eigentlich heute?
Es gibt eine bundesweite Anerkennung für 574 Stämme. Die meisten davon sind indigene Amerikaner, aber eben auch die Ureinwohner von Alaska, die man früher Eskimos genannt hat, die gehören auch dazu. Laut dem Zensus von 2020 machen Indigene und Ureinwohner ungefähr 2% der US-Bevölkerung aus.
Wie viele Menschen sind das in etwa?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Wenn man die nimmt, die also rein indigen sind, sind das 4 Millionen. Wenn es, hier wird ja ganz genau immer gefragt nach der Ethnie, ob man weiß ist, ob man indigen ist, schwarz oder sonst was, sind es Menschen, die sich auch als Indigene bezeichnen, die aber zum Beispiel weiße oder schwarze Eltern haben, dann sind es 11 Millionen US-Amerikaner.
Wir haben eben gehört, viele von diesen Menschen leben in Reservaten. Davon gibt es Hunderte. Wie viele Menschen leben denn dort genau? Und wie sind denn die Bedingungen in diesen Reservaten? Wie sieht es denn da aus?
Ja, also derzeit gibt es 326 Reservate und ungefähr jeder fünfte Indigene in den USA lebt da. Um es mal allgemein zu fassen, das Gallup-Institut hat die Bedingungen vor 20 Jahren dort vergleichbar genannt mit einem Drittweltland. Und ehrlich gesagt, das gilt nicht für alle Reservate, aber für viele. Den Eindruck hat man heute auch noch, wenn man da durchfährt. Man sieht Häuser, die zum Teil wirklich brutal heruntergekommen sind, die nicht angeschlossen sind, oft ans Wassernetz, sehr oft nicht ans Straßennetz, die selten angeschlossen sind ans Internet, wenn es nicht in den Siedlungen selber ist, auf den Reservaten. Es gibt so gut wie keine Geschäfte oder Läden oder Cafés oder Restaurants. Gleichzeitig heißt das, weil es eben keine Geschäfte gibt, keine Läden, dass die Menschen unheimlich weit fahren müssen, um überhaupt ihren Lebensmittelbedarf zu decken. Sie müssen weit fahren, auch für die Arbeit. Es ist ganz normal, ich habe das auch gesehen in Montana, dass Leute, um Essen einzukaufen, per Anhalter fahren müssen. Ne? Mhm. Also es sind Zustände, die schon deutlich schlechter sind als in fast allen anderen Gegenden der USA.
Wovon leben die Menschen denn in den Reservaten? Arbeiten die Indigenen dort auch?
Ja, das ist ja das Problem. Wenn es keine Geschäfte gibt, keine Unternehmen da, dann gibt es da eben auch weniger Arbeitsplätze. Die Arbeitslosigkeit, die liegt, wenn man es pauschal sagen will, zwischen 20% und 80% bei Erwachsenen. Das ist grundsätzlich oft in den USA in abgelegenen Gegenden im Land, aber ganz besonders drastisch in den Reservaten. Hm. Der größte Arbeitgeber in den Reservaten, das ist entweder der Stamm oder die Bundesregierung. Das sind auch die Arbeitsplätze, die sehr begehrt sind, aber eben je nachdem auch schwer zu bekommen. Es gibt auch Stämme, wo es besser aussieht für die Leute. Es gibt Gegenden wie zum Beispiel Alaska, wo die Ureinwohner in den 70er Jahren mit der Bundesregierung und der Regierung des Bundesstaates Alaska einen Vertrag ausgehandelt haben, der ihnen in der Regel bessere wirtschaftliche Konditionen auch in ihren Gebieten gibt. In vielen Reservaten müssen die Leute die Gegend verlassen, oft Vater oder Mutter in der Familie gegen weit entfernt arbeiten, bleiben da auch oft die ganze Woche. Die Kinder bleiben dann bei den Großeltern.
Wir haben eben gehört, wo du jetzt gerade die Kinder ansprichst, von Kinderheimen in Kanada, in denen man jahrzehntelang versucht hat, den Kindern der Indigenen das Indigene sozusagen auszutreiben. Also ich zitiere jetzt mal aus dem Butter, kill the Indian in the child. Hat es in den USA sowas auch gegeben?
Absolut. Der Spruch da hieß, kill the Indian, save the man. Also den Menschen da lassen, aber alles, was indigene Tradition und Kultur ist, muss weg. Genau dasselbe hat es auch gegeben. Auch hier in Alaska sind Kinder massiv weggenommen worden. Die Familien sind ja sowohl bei den Ureinwohnern in Alaska als auch bei den Indigenen in den USA das Rückgrat, der Rückhalt für Menschen, gerade in dem Maß, in dem viele andere Perspektiven fehlen, wo die Leute arm sind, ist das so wichtig. Und diese traumatische Erfahrung prägt eben auch die Familien.
Das heißt also, diese Heime, die gibt es so gesehen auch nicht mehr wie in Kanada.
Die gibt es heute nicht mehr, aber die Erfahrung ist sehr lebendig. Mhm. Und ich habe eben auch erlebt, was das mit selbst jungen Leuten heute macht. Denn es gibt natürlich, um gegen diese Armut und die Zustände anzugehen in den Reservaten und auf dem Stammesland, Versuche mit zum Beispiel Stammescolleges oder Versuche eben Bildung zu befördern, eben nicht mehr über Internate und Zwang, sondern, ich sag mal, Ermunterung und Aufforderung eben wie andere US-Amerikaner auch zu versuchen, mehr Chancen im Leben zu haben, indem man auf eine Uni oder ein College geht. Und da spielt eben diese traumatische Erfahrung stark rein.
Funktioniert das denn, wenn Kinder oder Jugendliche aus indigenen Familien an die Colleges gehen?
Ja, das ist wirklich interessant, weil, wie gesagt, zwei verschiedene Stränge sind das. Auf der einen Seite von Indigenen und ganz oft von starken indigenen Frauen befördert eben die Ausbildung an den Stammescolleges, die Rücksicht nimmt auf Traditionen und Werte bei indigenen Amerikanern und Ureinwohnern, die auch alles so vermittelt und auch Rücksicht nimmt auf diese kulturellen Werte und Traditionen. Das scheint ein Versuch zu sein, der vielen jungen Leuten Geborgenheit gibt. Die Geborgenheit, die sie brauchen, um sich sicher zu fühlen, so ein Studium aufzunehmen, das scheint besser zu funktionieren. Was wirklich schwer ist für die meisten, ist, an eine ganz normale Uni zu gehen. Das hat einmal damit zu tun, dass die Schulen auf den Reservaten und in den Siedlungsgebieten der Ureinwohner in Alaska oft wahnsinnig schlecht sind. Die sind schlecht, weil die Mittel fehlen, es sind schlecht, weil die Lehrer fehlen, es sind schlecht, weil die indigenen Lehrer fehlen.
Das heißt, die Bedingungen für Schüler aus indigenen Familien, für Kinder und Jugendliche an den Schulen sind schlecht, weil sie eine schlechtere Vorbildung möglicherweise haben. Aber wie sieht es denn aus mit dem Thema Integration zum Beispiel? Also funktioniert denn sowas an den Colleges, an den Schulen oder insgesamt?
Die USA, die sind kein Melting Pot, wo die verschiedenen Ethnien irgendwie alle zusammen verschmelzen. Das mag in manchen Städten der Fall sein, aber ansonsten sind die USA eher vom Ideal her ein Land, wo verschiedene Ethnien die Möglichkeit haben, im Rahmen der Gesetze ihr eigenes Leben, ihre eigenen Traditionen zu leben. Und der Wunsch ist besonders stark bei Indigenen und Ureinwohnern, die das viele Jahrhunderte nicht durften, die diskriminiert worden sind. Was Unis zum Beispiel in Alaska versuchen oder in der Nähe auch von großen stammesgeprägten Gebieten in bestimmten Bundesstaaten ist, darauf einzugehen. Die haben dann zum Beispiel in der Universität Einrichtungen, die sich ganz gezielt um die Indigenen kümmern und jetzt nicht nur darum, denen sozusagen nachzuhelfen bei allem, was die Schule versäumt hat, sondern denen so eine Art Gefühl von Geborgenheit und Zuhause zu geben. Da gibt es extra Räume, da gibt es extra typisches indigenes Essen, Veranstaltungen jeden Abend. Da wird richtig rein investiert und das funktioniert immer noch nicht so oft, wie es sollte, aber es funktioniert besser als früher, als die Studenten dann einfach aufgegeben haben, fast alle schon im ersten Semester.
Also ich höre raus, dass Integration das eigentlich nicht ist und die eventuell auch gar nicht so gewünscht ist, aber Anerkennung schon stattfindet?
Zunehmend und in bestimmten Orten. Aber insgesamt in der Gesellschaft gibt es immer noch ein riesiges Nichtwissen und vor allem auch ein falscher Glaube, etwas zu wissen, was Indigene angeht, ihre Werte, ihre Tradition und ihre Geschichte. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Geschichtsunterricht hier über Jahrhunderte und bis heute eigentlich von der dominanten weißen Kultur gemacht wird und dass auch viele Narrative und Stereotype immer noch verbreitet werden und auch für eine große Anzahl von US-Amerikanern, das zeigt sich immer wieder in Umfragen, Indigene, ja, das sind die Indianer von damals, aber das ist nicht heute Teil der amerikanischen Gesellschaft mit eigenen Vorstellungen, wie sie sich ausdrücken wollen.
Haben denn die indigenen Völker in den USA besondere Rechte? Setzt sich die Regierung für die Indigenen ein?
Sie haben Rechte wie alle US-Bürger und dazu noch einige mehr, ich sag mal im Prinzip. Das kommt daher, dass Stämme ihr Stammeseigentum verwalten, Geschäfte des Stammes regeln und die US-Regierung aus den alten Verträgen ihrerseits besondere treuhänderische Verpflichtungen, so heißt das, hat. Die muss die Selbstverwaltung und das Stammesland und dessen Ressourcen schützen. Und diese Situation von Unabhängigkeit und Gebundenheit zugleich gegenüber der US-Regierung, die hat keine andere ethnische Gruppe in den USA. Praktisch ist das mit den Rechten so eine Sache. Denn vieles muss immer erst durchgekämpft werden. Indigene sind zum Beispiel erst seit 1924 US-Bürger. Aber dann hat es immer noch ein Bürgerrechtsgesetz gebraucht, 1968, um diese Gleichberechtigung überhaupt mal richtig festzuhalten. Und was zum Beispiel gleichen Zugang zu Wahlen angeht, da haben indigene Aktivisten noch weit in die 80er, 90er Jahre kämpfen müssen, ne?
Wie sind die Lebensbedingungen für Indigene in den USA? Doris Simon hat uns da viel drüber erzählt. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Doris.
Gerne.
Also Matthias, wenn wir mal anfangen, jetzt das so ein bisschen zusammenzufassen. Der weiße Mann fällt in fremde Kontinente ein, er raubt den Ureinwohnern das Land, er nimmt ihnen ihre Kinder weg, misshandelt die Kinder, versucht ihnen ihre kulturelle Identität auszutreiben. Das macht einen ja einfach nur fassungslos. Wie sieht es denn heute aus? Ist das Verhältnis besser geworden?
Also es gibt Beispiele, da kann man nur sagen, nein. Denkt man nur an die Waldrodungen in Brasilien oder den Lithiumabbau in Bolivien oder Chile. Da wird auf die Einwände der indigenen Stämme und ihrer Familien gepfiffen. Dabei nimmt man ihnen die Lebensgrundlage weg. Aber es geht eben auch andersherum, und das sollte man auch erwähnen, zum Beispiel bei den Vereinten Nationen. Dort sind konkrete Normen festgelegt worden und aufgeschrieben worden in der Deklaration der Rechte indigener Völker und das Ganze im Jahr 2007.
Das ist ja immer ein Anfang. Was steht denn da drin?
Die Deklaration bestätigt eigentlich Selbstverständlichkeiten, nämlich das Recht zum Beispiel auf eine eigene Kultur, auf Identität und Sprache und auf das Recht, Institutionen zu gründen, die eben genau das schützen. Und dann steht da drin, dass Indigene das Recht haben, so zu bleiben, wie sie sind. Und das ist auch notwendig, weil es eben dominante Staaten gibt, die all das verneinen. Also insgesamt ist die Lage für die indigenen Völker miserabel.
Das will ich jetzt ein wenig vertiefen mit Stefan Oether. Er ist Jurist, der sich mit dem Völkerrecht beschäftigt. Minderheitenrechte sind sein Schwerpunkt. Herr Oether, hallo, guten Tag. Wir haben gerade gehört, dass die UNO konkrete Normen festgelegt hat. Wie bewerten Sie diese Deklaration von 2007? Also werden den Indigenen ausreichend Rechte eingeräumt darin?
Also der Befund ist ambivalent, weil man muss auf der einen Seite bedenken, dass die United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples kein rechtsverbindliches Dokument ist, sondern nur ein politisches Programmdokument, was nicht ungewöhnlich ist, wenn man in der UN neue Felder beackert, dass man sich erstmal auf eine Art normatives Programm einigt. Im Inhalt ist das eigentlich relativ weitgehend und progressiv. Und das können Sie auch daran sehen, dass bei der Verabschiedung vier Staaten dagegen gestimmt haben, nämlich Australien, Neuseeland, Kanada und USA, denen das einfach alles zu weit ging.
Das heißt also, inhaltlich sind Sie zufrieden, aber dran halten muss sich keiner so richtig.
Ja, also wie gesagt, das ist zunächst mal ein normatives Programm, das da entfaltet wird und bei denen den Staaten im Grunde als Leitstern hingestellt wird, wie man sich eigentlich angemessen verhalten sollte. wir sind natürlich in vielen Staaten der Welt weit entfernt von diesen Standards.
Aber wenn wir jetzt mal gucken, zum Beispiel auf Unternehmen, die Bodenschätze heben möchten, die sich befinden auf indigenem Grund und Boden. An welche Auflagen müssen die sich halten? Müssen die sich überhaupt an Auflagen halten?
Also die UN-Erklärung schreibt eigentlich den Grundsatz des sogenannten Prior and Informed Consent fest, also der, man kann sagen, der Konsultation der indigenen Gemeinschaften, wenn das auf deren Gebiet stattfindet. Also jedenfalls, wenn man es als Consent versteht, auch der Zustimmung dieser Gemeinschaften. Wobei, da gibt es auch schon wieder einen Disput. Die Staaten biegen das dann häufig nur in Konsultationen ab. Aber im Prinzip ist klar, dass bei solchen, vor allem wenn sie umweltschädigende Folgen haben, Rohstoffausbeutungsvorhaben, die indigenen Bevölkerung des Gebietes eigentlich gefragt werden sollten.
Ich höre so ein bisschen aber doch raus, dass Sie nicht so ganz zufrieden sind mit dem, was den indigenen Völkern eingeräumt wird an Rechten bisher. Ist das richtig?
Wie gesagt, das ist bei den Staaten nicht durchgängig konsentiert. Und das ist daraus resultiert meine Unzufriedenheit. Und den Unternehmen gegenüber müssen es dann die Staaten durchsetzen. Da haben sie natürlich ein weiteres Problem. Da versuchen wir ja gerade, also wir meine ich, die Industriestaaten nachzubessern mit den Lieferkettengesetzen, das in Deutschland ja jetzt noch verschärfend auf der EU-Ebene gerade verabschiedet wird, wo man die Unternehmen im Grunde jetzt aus den Sitzstaaten auszwingen will, solche Standards besser zu beachten.
Aber immerhin gibt es jetzt, sagen wir mal, zumindest die Normen. Das war ja damals in der Kolonialzeit gar nicht so. War es denn da wirklich so, dass die indigenen Völker und Gesellschaften überhaupt gar keine Rechte hatten?
Naja, das muss man auf einer Zeitschiene sehen. Also die Tendenz hat es in Europa ja immer gegeben, wenn Sie an die Zwangstaufe, Bekehrung von Heiden in Osteuropa denken, also etwa der Deutsche Ritterorden im Baltikum. Also die Tendenz hat es immer gegeben. Die Spanier haben ja auch ziemlich wild gehaust, als sie Amerika kolonisiert haben. Da hat es allerdings dann in Spanien schon eine intensive Debatte gegeben, weil die fortschrittlichen Moraltheologen, also die sogenannte Schule von Salamanca, schon sehr kritisch damit umging, geht das eigentlich so alles überhaupt ethisch? Und in der Zeitschiene muss man sagen, europäische Kolonisatoren haben typischerweise eigentlich zunächst mal Verträge geschlossen mit den lokalen Gemeinschaften. Und das ist eigentlich ein Phänomen des 19. Jahrhunderts, dass man die völlig beiseite geschoben hat und dann sich darauf geeinigt hat, das Völkerrecht gilt nur zwischen Civilized Nations und der Rest ist Terra Nullius, wie man sagte, also aneignungsfähiges Land. Also diese radikale kolonisatorische, kann man sagen, Arroganz gegenüber den indigenen Völkern, die ist eigentlich vor allem ein Phänomen des 19. Jahrhunderts.
Das heißt, im 19. Jahrhundert hat man Rückschritte gemacht, was das angeht sogar.
Ja, man hat also im Grunde den Stand der Moraltheologie und dann auch der Aufklärungsphilosophie beiseite gewischt, weil man zu dominante Herrschaftsinteressen hatte.
Sie haben gerade den Begriff der kolonialen Arroganz benutzt. Wie erklären Sie sich, woher die eigentlich kam, diese koloniale Arroganz im Denken der europäischen Kolonialmächte?
Naja, Europa war ja, man kann sagen, bis ins Spätmittelalter ein Kontinent oder Halbkontinent, der ja doch sehr abgeschlossen gelebt hatte und eigentlich nur im Mittelmeer mit der islamischen Welt eigentlich so ein Gegenüber auf einer Gleichordnungsebene hatte. Aber ansonsten ja doch in der ersten Phase natürlich der christliche Glaube, diese Idee, wir sind die wahre Religion und wir müssen den Rest der Welt unseren Glauben bringen. Wie gesagt, die Zwangsmissionierung im Osten. Und das hat sich ja dann als Modus in Amerika fortgesetzt. Und dann kommt sicherlich mit dem Sklavenhandel starker Rassismus dazu, dass man einfach dachte, das sind eigentlich jedenfalls keine zivilisierten Menschen, eigentlich schon gar keine ernstzunehmenden Menschen. Mit denen können wir umspringen. Also das sind, würde man sagen, aber durchaus tief verwurzelte Haltungen.
Sie haben gerade den Glauben angeführt, aber gab es denn für diese Haltung auch irgendeine Form von völkerrechtlicher Grundlage?
Na, ist gut, das Völkerrecht hat man sich ja dann im frühen 19. Jahrhundert entsprechend selbst hindefiniert, dass es diese Praxis deckte. Gibt es eine sehr schöne Arbeit eines Schweizer Historikers, Jörg Fisch, der das schon in den 80er Jahren sehr beeindruckend aufgearbeitet hat, wie also die Positionen, wie man sich das Völkerrecht dann im Grunde so bastelt, dass es zu dieser Herrschaftspraxis passt.
Ich würde gerne noch mal einen ganz kurzen Sprung machen aufs Heute. Wird heute Ihrer Ansicht nach genug getan für die Rechte der Indigenen?
Jein. Insofern, wie gesagt, die Erklärung von 2007 ist eigentlich normativ durchaus ein Fortschritt, aber die ist nur in Teilen wirklich in der Praxis der Staaten angekommen. Man muss dazu sagen, es gibt daneben noch eine Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation aus dem Jahr 1989. Es gab eine ältere, die aber sehr assimilatorisch war und 1989 hat man die neu geschlossen. Die ist aber praktisch nur von lateinamerikanischen Staaten ratifiziert. Da tut sich einiges. Ansonsten haben wir, würde ich mal sagen, ist da noch sehr viel zu tun.
Stefan Oeter ist Jurist. Er befasst sich mit dem Völkerrecht und die Minderheitenrechte sind sein Schwerpunkt. Herr Oeter, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Bitte.
Matthias, auf der ganzen Welt, da leben etwa 350 Millionen Menschen, die indigenen Völkern angehören. Warum ist der Umgang mit ihnen so kompliziert?
Naja, so ein paar Punkte haben wir ja in der Sendung jetzt schon angesprochen. Und ich glaube, dass die Mehrheitsgesellschaft eines Landes sich in der Regel jedenfalls Dinge herausnimmt, die zulasten der Minderheit gehen. Insbesondere bei der Verweigerung des Rechtes auf Selbstbestimmung, weil das nämlich auch einschließen könnte, industrielle Großprojekte auf indigenem Gebiet zu verneinen und Menschenrechte einzufordern. Also die völkerrechtliche Gleichstellung von Angehörigen indigener Völker durchzusetzen. Und letztendlich ist es genau das, was uns als Angehörige einer sogenannten Mehrheitsgesellschaft von der Verfassung ja garantiert wird. Denn Anerkennung, die uns garantiert wird, bedeutet teilen, gleich behandeln, achtungsvoller Umgang, Akzeptanz von Entscheidungen, die einem nicht passen. Klingt einfach, ist aber schwer.
Ja. Klappt entsprechend auch nicht so gut, wie es sollte, haben wir gelernt. Es sind Anfänge gemacht, auch das haben wir gehört in dieser Sendung, durch die Deklaration der Rechte indigener Völker der UNO zum Beispiel. Und auch Schulen, in denen den Kindern das Indigene ausgetrieben werden sollte, die gibt es in Kanada und den USA nicht mehr. Das war eine Stunde History. Die nächste Sendung dreht sich um Stanislav Petrov. Das ist der Mann, der wohl den Dritten Weltkrieg verhindert hat. Mit Markus Dichmann gibt es die nächste Sendung. Ich bin Steffi Orbach. Macht's gut, bis bald.
Hallo, Rahel Klein hier. Und ich hätte an der Stelle noch eine kurze Empfehlung für alle, die Rätsel mögen.
Kunst ist ein internationales Geschäft.
500.000 Pounds.
Und wer das nötige Kleingeld hat, kann mitspielen.
At 550.000.
In der Welt der exklusiven Auktion.
650, there it is.
Aber geht in dieser Welt wirklich alles immer mit rechten Dingen zu?
Ich stelle erstmal die Frage.
Das ist Tatort Kunst. Wir sind Rahel Klein
und Stefan Koldehoff. Zusammen mit unserem Team decken wir auf, worüber die Kunstwelt lieber nicht so gerne spricht.
Das ist absolut schrecklich.
Wir versuchen herauszufinden, wem lange verschollene Bilder wirklich gehören.
Das war so eine unglaubliche Sammlung, von der niemand was wusste.
Und was Original und was Fälschung ist.
Also eins ist eine Kopie.
Dafür müssen wir sehr unbequeme Fragen stellen.
Und was jetzt?
Tatort Kunst. Wir geben Orientierung in einem sehr komplexen Universum und wissen immer, wo es lang geht.
Nee, du kannst jetzt hier links fahren.
Hier?
Ja. 5 exklusive Fälle. Aktuell, investigativ, rätselhaft.
Und da ist, simpel gesagt, vom Dinosaurier-Ei bis zur heutigen Zeit eigentlich alles dabei.
In der DLF-Audiothek.
Tatort Kunst. Ein Deutschlandfunk-Original.
Wie um alles in der Welt können wir herausfinden, was hier vor uns liegt.
Ah, ganz einfach. Abonnieren.
Congratulations, it's yours.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.